sind im Matthäusevangelium. Er hatte ja das letzte Mal diesen so wichtigen Block, dass wir dem Bösen nicht widerstehen sollen. Wir haben ja gesehen, wie das differenziert auch geistlich zu sehen ist. Und jetzt kommt praktisch noch eine Steigerung, und zwar in Matthäus 5 von 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Meint es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist eine der gewaltigsten Aussagen. Und es wird ja immer gesagt, der Gläubige hat die Pflicht, die Feinde zu lieben. Das stimmt. Aber ich möchte das Ganze nochmals in den gleichen Rahmen einspannen wie das letzte Mal. Das betrifft nicht die Obrigkeit. Die Bibel redet hier zu zukünftig Gläubigen. Das ist ja das Matthäusevangelium geschrieben, noch unter mosaische Gesetz. Herr Jesus redet zu den Jüngern. Das ist die Lehre für die Gemeinde Jesu, für die zukünftig Wiedergeborenen. Aber gleichzeitig sagt dann die Apostellehre, wo das alles erklärt wird, unabhängig von dem, dass ich als Gläubiger meinen Feind liebe soll und mich nicht wehren soll, muss die Obrigkeit dafür sorgen, dass das dann auch möglich ist. Nämlich die Obrigkeit hat das Schwert und die Obrigkeit treibt den Bösen zurück. Und die Obrigkeit straft den Bösen. Man darf das nicht einseitig sehen, immer bloß sagen, ja, ja, jetzt musst du dein Nächster lieben wie dich selbst. Und dann soll die Obrigkeit hingehen und soll das Schwert auf die Seite legen und soll die Teuflische und die Böse alles machen lassen, was Sünde und Bösartigung gegen Gott ist und was eine Sünde auch den Menschen ist. Das hat die Bibel nie gelehrt. Die Bibel lehrt nur, dass die Gläubigen, die Wiedergeborenen, ihre Feinde lieben sollen. Sie sagt aber was ganz anderes. Sie sagt, die Obrigkeit hat das Schwert, um das Böse zu strafen. Und von daher muss man das ganz schön unterscheiden. Sonst kriegt man so ein Kuddelmuddel, was heute auch in die christliche Kreise ist, dass man dann von allem Möglichen faselt, bloß nicht von der Erlösung. Und das ist, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, es wird immer schlimmer. Ich kriege ja die Idee, die Blätter kannst du fast nicht mehr lesen, was alles kommt. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem, dass man diese Bibelstelle richtig versteht. Wir müssen uns etwas bewusst sein. Der Jesus geht ja immer hin und sagt, macht immer das Gleiche. Den Alten ist gesagt, es ist gesagt, damit bezieht er sich immer aufs mosaische Gesetz. Wisst ihr, wenn jetzt hier steht, du sollst deine Feinde lieben, du sollst sie segnen, du sollst ihnen wohltun, du sollst für sie bitten. Selbst wenn sie dir Böses tun und dir fluchen und wenn sie dich beleidigen und verfolgen und alles Mögliche tun. Wisst ihr, und im Alten Bund, da war es ein bisschen anders. Ich habe jetzt heute, die Bibelstelle ist nicht auf dem Zettel, ich habe das heute in der Stille Zeit gelesen, Klagelieder 3, und zwar 65 und 66. Der Jeremia, große Diener Gottes, der sagt, gib ihnen Verstockung des Herzens, dein Fluch komme über sie, verfolge sie in deinem Zorn und vertilge sie unter dem Himmel des Herrn hinweg. Brutal, oder? Er schreit der Fluch auf die Leute herab. Das muss ich mal vorstellen. Das ist alter Bund und das ist ein riesiger Unterschied. Darum geht der Jesus immer hin und sagt, im alten Bund war es so und er sagt nicht, dass es falsch war. Das war alter Bund und wir haben den neuen Bund. Das ist ein riesiger Unterschied. Ist euch aufgefallen, wo der zentrale Schlüsselvers in unserem Text drin ist? Das ist Vers 45, der Anfang. Da sagt nämlich die Bibel, wir sollen so handeln, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Im Alten Testament war der Geist der Sohnschaft noch nicht da. Da war keine Wiedergeburt möglich. Da war nicht diese Innewohnung des Heiligen Geistes als Geist der Sohnschaft, der die ganze volle Erlösung mitbringt. Wisst ihr, ich sage es mal ganz ungeschützt. Ein alttestamentlicher Heiliger konnte das gar nicht tun, was hier gefordert ist. Das kann nur ein neutestamentlich Heiliger, weil er nämlich der Geist der Sohnschaft hat. Weil er nämlich mit Christus gekreuzigt ist. Weil er nämlich ein Mittel hat, um seine natürliche Regung auszuschalten. Und weil er hier letztendlich völlig innerlich anders aufgestellt ist wie ein alttestamentlicher Heiliger. Das muss man einfach sagen, es ist ein riesiger Unterschied zwischen dem Geist der Sohnschaft und zwischen dem Heiligen Geist im Alten Testament. Simson hatte der Heilige Geist, was hat er gemacht? Ein Eselskindbacker hat 3000 Philister totgeschlagen. Im Neuen Testament sagt die Bibel, nein, wenn du tatsächlich, so wie es hier steht, Sohn des Vaters im Himmel bist, nämlich wiedergeboren, dann sollst du deine Feinde lieben. Ist genau das Gegenteil. Krasser geht es gar nicht. Wisst ihr, das ist der Hintergrund, jetzt müssen wir aufpassen. Und dann noch als Dach drüber, Obrigkeit. Ich kann nicht hingehen, wer das tut, ist ein Verbrecher. Entschuldigung, wenn ich so sage. Wer praktisch sagt, wenn uns gesagt ist, du sollst dein Nächste lieben, das soll die Obrigkeit auch tun. Das ist A, Irrlehre und B, macht's alle Türen für die Verbrecher auf. Das hat die Bibel nie gelehrt. Die Bibel lehrt immer, dass die Obrigkeit dafür zu sorgen hat, dass das Böse gestraft wird. Aber wir sollen nicht die Aufgabe der Obrigkeit tun, sondern wir sollen anders vorgehen. Parallelstelle im 3. Mose 19, 18 heißt ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die zweite Aussage, die ist ein bisschen umschrieben. 5. Mose 23, 7, die ist, ich finde sie relativ heftig. Und zwar, das ist alter Bund, das ist von Gott angewiesen. Das ist nicht falsch. Der dreimal heilige Gott, der das jetzt hier sagt, und zwar, du sollst ihren Frieden und ihr Bestes nicht suchen, alle deine Tage ewiglich. Das ist schon brutal, oder? Das geht um die Feinde Israels. Das sagt, du musst sie ewiglich praktisch, musst du gegen sie sein. Das ist der alte Bund. Aber im neuen Bund, nach der Ausgießung vom Heiligen Geist, in der Sekunde, wie der Heilige Geist praktisch jemand wiedergeboren hat, sagt die Bibel, jetzt ist alles anders. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt. Nicht wir sind das neue Israel, das wird immer wieder so Zeugs erklärt, sondern wir sind die Gemeinde, die aus Juden und Heiden, also aus Israel und den Nationen besteht. Aber das auserwählte Volk hatte eine andere Heilsschiene und hat auch nach der Entrückung, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wieder eine völlige Zuwendung, nämlich wenn Gott der ganze Überrest Israels rettet. Und das muss man einfach bedenken. Also das Dach, die Obrigkeit, die dafür sorgt, dass Ordnung ist. Und dann kann der Gläubige auch drunter von ganzem Herzen den Feind lieben. Wenn die Obrigkeit versagt, ist das Gebot trotzdem. Aber jetzt müssen wir auch gucken, was das bedeutet. Und zwar, wir müssen vielleicht uns vergegenwärtigen, ich sage es jetzt einmal so, dass es vielleicht etwas deutlicher wird. Wir dürfen nicht so tun, als wären wir autonome Menschen. Alles, was einem Gläubiger passiert, der wiedergeboren ist, er ist ja in einem Geist zu einem Leib getauft, er ist in der Leib Christi hineingetauft. Alles, was einem Gläubiger passiert, hat immer ursächlich mit dem Herr Jesus zu tun. Wir sind Sklave Jesu Christi. Das hat nichts mit uns zu tun in gewisser Weise. Wir sind nur der Leib, der Kopf, das Haupt, steuert der Leib. Das heißt, es hat alles nur mit mehr Jesus zu tun. Und jetzt muss man es einfach ganz nüchtern sehen. In Johannes 15, 18 sagt einmal der Jesus ganz klar, wenn sie euch hassen, dann wisst, mich haben sie zuerst gehasst. Es geht immer so. So wie sie es mit Jesus gemacht haben, so geht es uns. Das heißt, wenn die Bibel hier sagt, ihr werdet praktisch Feinde haben, ist das normal. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. In Prediger 3, 8 sagt die Bibel, Lieben hat seine Zeit, das ist der neue Bund. Und Hassen hat seine Zeit, das ist der alte Bund. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Wisst ihr, nochmals, alter Bund, neuer Bund. Wenn wir jetzt der Herr Jesus uns betrachtet, ihr kennt ja die drei große Darstellungen Jesu, was ihm passiert ist am Kreuz, Psalm 22, die geistlichen Kämpfe, Psalm 69, die seelische und Jesaja 53, die körperlichen. Hier hast du jetzt im Psalm 69, 5 hast du eine Aussage. Und zwar, da sagt die Bibel, die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf. Die mich verderben wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir Feind sind. Man kann sagen, jetzt kommt der Punkt, der ist genauso bitter. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Das hat er getan. Er hat für alles bezahlt, was er nicht getan hat. Aber das, was hier passiert, die Bibel sagt ja, das, was dem Herrn passiert, passiert uns. Es ist vollkommen normal, dass man uns schmäht. Es ist vollkommen normal, dass alle diese Dinge, die hier geschrieben sind, bei uns passieren, dass Menschen ohne Ursache unsere Feinde sind. Das ist normal. Nur weil wir Kinder Gottes sind. Wisst ihr, wir haben ja jetzt ein Neuheidentum. Wolfsohn, ich weiß nicht, ob ihr Wolfsohn kennt. Wolfsohn ist ein Jude und ist ein Professor an der Bundeswehr-Universität und beobachtet die ganze geistliche Landschaft. Und Wolfsohn hat jetzt geschrieben, wir brauchen nicht mehr so tun, als wären wir ein christliches Abendland. Da sagt die Leute, ich sage es in meinen Worten, frag sie doch mal, was ist Weihnachten, Pfingsten, Ostern? Und er hat gesagt, ja, keine Ahnung, wir sind kein christliches Land mehr, wir sind praktisch ein Heideland. Und das ist das Problem. Wir kriegen immer mehr Heiden. Vielleicht fromm angestrichene Heide, die dann an Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen und so. Aber wir haben fromme Heiden. Es sind alles Heide. Und der noch im Fleisch Geborene verfolgt immer den am Geist Geborene. Das ist einfach normal. Das ist unser Problem. Das, was dem Herr Jesus passiert ist, passiert uns auch. Aber nicht wegen uns. Es passiert uns um Jesu Willen. Weil wir Jünger Jesu sind. Wisst ihr, das passiert uns sonst nicht. Also, ich sag's einmal so. Echte Feindschaft, die uns entgegenschlägt, kommt in der Regel von dem Hintergrund her, weil wir zu Gott gehören, weil wir Gottes Kinder sind. Und der andere, der uns befeindet, ist ein Kind des Teufels. Wie gesagt, klipp und klar, jeder Wiedergeborene ist ein Kind Gottes, jeder Nicht-Wiedergeborene ist ein Kind des Teufels. Die Hintergründe, die sind wichtig. Dann Vers 10. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das heißt, sie wollte der Vater Jesu Christi schmähen und die Schmähungen sind auf der Herr Jesus gefallen. Sie wollte der Herr Jesus schmähen und die Schmähungen fallen auf uns. Normal. Das ist immer der gleiche Hintergrund. Das passiert uns alles wegen dem Herr Jesus, nicht wegen uns. Wisst ihr, wir dürfen da jetzt nicht denken, oh, wenn wir jetzt so besondere Leute sind oder sowas. Das ist alles Unsinn. Wir sind letztendlich nichts anderes wie Sklave Jesu Christi. Und nur weil wir wieder geboren sind, darum kommt die Feindschaft. Und jetzt kann der Herr Jesus sagen, das ist normal. Paulus sagt, wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Wir lesen es nachher, 2. Timotheus 3,12 sagt, die Verfolgung ist auch normal. Psalm 89, 52. Mit der deine Feinde dich, Herr, schmähen, mit der sie schmähen die Fußstapfen deines Gesalbten. Das ist ja schon hochinteressant. Sie schmähen die Fußstapfen des Gesalbten. Psalm 17,5. Wer geht denn in den Fußstapfen Jesu? Wer folgt dem Lamme nach, wohin es geht? Das sind die Gläubigen. Wir sind die, die in den Fußstapfen gehen, und darum werden wir geschmäht. Das ist völlig normal. Biblisch gesehen ist das ein Normalzustand. Und man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Man hat ihn geschmäht, man hat ihn beleidigt. Und das wird uns genau das Gleiche passieren, weil wir ihm dienen. In Offenbarung 14,4 heißt, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Und der Jesus ist in die Schmach gegangen, in die Verfolgung, und wir folgen ihm genauso. Und das muss man mal Gläubigen sagen. Wir haben nur ganz lange Jahre Ruhe gehabt, weil nach dem Krieg, nach einem großen Gerichtshandler Gottes, gibt in der Regel Gott Gnade. Da gibt es eine Gnadezeit. Wir haben nach dem Krieg eine riesige Gnadezeit. Wir hatten Erweckungen und Aufbrüche. Da sind viele Dinge passiert. Da sind Missionswerke entstanden, die haben gedacht, dass sie nicht lange ihr Missionswerk haben, weil der Herr bald wiederkommt. Da war eine nahe Erwartung. Man hat gesehen, Israel hat einen Staat gegründet. Jeder hat erwartet, dass die Wiederkunft Jesu geschieht. Aber jetzt ist die Wiederkunft eben nicht geschehen. Der Herr hat verzogen. Jetzt passiert genau das Gleiche, was in Israel passiert. Lässt mal in aller Ruhe Jeremia, Hesekiel, die alttestamentlichen Bücher oder auch 2. Könige, 2. Chroniker. Es passiert immer gleich. Es kommt eine Zeit der Erweckung und dann nach der Erweckung gibt es eine Zeit der Ruhe. Und das ist die Zeit, wo die Leute Gelegenheit hätten, sich zu bekehren, Gelegenheit hätten, ihr Leben auf Gott auszurichten, ihm zu dienen. Wenn die vorbeigeht, dann kommt wiederum eine Steigerung, dann werden die Leute immer schlimmer, immer gottloser, immer bösartiger, und dann wird das Gericht Gottes systematisch ausgelöst. Und die Phase haben wir jetzt auch wieder. Und dann in der Phase werden die Gläubigen verfolgt. Siehe Jeremia. Und er war ein alttestamentlicher Gläubiger. Er sagt, der Fluch komme über sie. Das heißt, verfluche sie auf Deutsch gesagt. Wir, bei uns heißt es völlig anders. Die Bibel sagt, liebe sie trotzdem. Das geht nur aus dem Grund, weil wir die vollkommene Erlösung haben, weil wir es können, die andere konnte es gar nicht. 1. Petrus 4, 3 bis 5. Das ist eine ganz zentrale und wichtige Bibelstelle. Und zwar, man muss mal sich in einen Ungläubiger hineinversetzen, dass man überhaupt versteht, wie der denkt. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Indem wir uns gehen ließen, in Ausschweifungen, Begierde, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelage und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Er sagt die Bibel, diese Menschen, die normalen Menschen, lebt in der Regel in Ausschweifungen, Begierde, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelage und die Götzendienst. Also ich sage es mal so, ich lese die Zeitung nicht, wie vielleicht viele Leute sie lesen. Ich blättere sie durch. Ich gucke, ob irgendein Artikel ist, der mich interessiert, aber ich blättere sie durch. Aber jetzt meine Frau gesagt, du kannst sie nicht mal mehr durchblättern, du wirst erschlagen vor Fasching. Und Fasching ist eigentlich ein absolut heidnisches Fest. Und alles, was heidnisch ist, hat die katholische Kirche gegriffen und hat es für sich genutzt. Fastnacht heißt ganz einfach, die Nacht vor der Fastenzeit. Die katholische Kirche ganz einfach gesagt, jetzt kommt die Fastenzeit und die Nacht vorher darf drüber die Stränge schlagen. Ich sag's vereinfacht. Von daher kommt es. Ich habe jetzt wieder gesehen, da ist hochokkultisch, da kommt im Zollernalbkurier kommt ein Bild, wo schon unmoralisch genug aussieht, da hüpft sie rum, die Frau, da steht drunter, dass sie praktisch dem Voodoo-Gott huldigen, ich sage es in meinen Worten, statt wörtlich Voodoo, dem Voodoo-Gott. Wisst ihr, Okkultismus, das ist Götzendienst. Wisst ihr, was denkt ihr, was da Sünde begangen wird? Wie viel Ehebrüche, wie viel Berauschungen, wie viel Trunksucht, wie viel Ausschweifungen, wie sie die Leute ruinieren. Im Rheinland ist teilweise so, dass die Leute alles versetzen, nur dass sie im Fasching hier sich ausleben können. Das ist normal. Jetzt kommen wir und sagen, nö, wir nicht. Wie, ihr nicht? Nö. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, es befremdet sie. Wisst ihr, die sind zuerst schon mal gar nicht böse auf uns, sondern die sind zuerst schon mal befremdet. Weil die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass das jemand nicht gefällt. Auf die Idee kommen die gar nicht. Und die Bibel sagt, das, was die tun, ist ein heilloser Schlamm. Und wenn sie das nicht verstehen, dass uns dieser heillose Schlamm nicht gefällt, drum fangen sie an zu lästern. Drum fangen sie an uns zu schmähen. Und ihr habt ja in unserem Text gelesen, was der Herr Jesus hier sagt. Er geht einfach davor aus. Das ist der Normalfall. Er geht hier davor aus und sagt, es wird geschehen. Er sagt, sie werden uns fluchen. Sie werden uns hassen. Sie werden uns beleidigen. Und auf dem Höhepunkt werden sie uns verfolgen. Ist normal. Wir haben bloß Ruhe gehabt, lange Jahre. Durch diese Intervalle. Die sind immer gleich. Wenn ihr Kirchengeschichte lest oder normale Geschichte, ihr seid es immer gleich. Es kommt eine ganz schlimme Zeit, dann entlädt sich das Gericht Gottes. Ich habe jetzt wieder heute in den Nachrichten gehört, ich war unterwegs mit dem Auto und da kam eine Nachricht, dass sie jetzt eine Kette gebildet hätten mit 4000 Leuten um die Altstadt von Dresden. Weil Dresden ist vor 73 Jahren von den Alliierten, was auch ein Verbrecher gegen die Menschenrechte war, worum man gar nicht reden. Aber das, was Hitler gemacht hat, ist nicht 100-mal schlimmer gewesen. Aber wisst ihr, ich drehe da die Hand nicht, sind alle Ungläubige. Aber sie haben Dresden, die Privatbevölkerung, zusammengebombt. Bloß die sind, statt dass sie in die Bunker sind sie in die Faschingskostüme auf der Straße rum. Die haben Fasching gefeiert. Nicht alle. Aber versteht ihr, so ist der Mensch, ist ein Wahn. Und es geht immer gleich. Es geht auf den Höhepunkt, dann entlädt sich das Gericht Gottes, dann gibt Gott Ruhe. Die Zeiten sind rum. Wir haben jetzt genau wieder das Gleiche. Wir haben wie bei Jeremia den totalen Abfall. Wir haben die totale Abwendung vom dreimal heiliger Gott. Wisst ihr, was die alles erzählen? Da wird es mir schwindelig, was da in der Zeitung steht. Aber was die Kirche erzählt, was die angeblich Gläubige alles sagen, was für eine Aufgabe haben. Wir haben nur eine Aufgabe, den Leuten zu sagen, wenn du nicht durch Jesu Blut gerettet bist, fährst du in die Hölle. Das ist unser Auftrag. Wisst ihr? Und jetzt sagt die Bibel, das ist eingebettet, in dem, dass wir zeigen, dass da was anders ist. Ich weiß nicht, wie ihr das Zeugnis am Sonntag empfunden habt. Ich habe das absolut extrem empfunden und toll. Wisst ihr, wenn ein Mensch sagt, ich war ein Drogenhändler, ich war ein Rauschgiftzüchtiger, ich habe alles getan, was Gott verboten hat, und jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Das ist doch herrlich, oder? Wisst ihr, genau das ist, was wir die Leute sagen müssen. Wir müssen ihnen sagen, du kannst machen, was du willst. Oder wenn ein junges Mädchen sagt, ich war eine Hexe und habe die Leute verflucht und hat sich bekehrt und kam da raus. Also mir hat der Sonntagmittag also schon erschüttert, muss ich ehrlich sagen. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Das muss man einfach sehen. Ein Ungläubiger versteht es nicht. Also müssen wir ihnen zeigen und sagen, bei uns ist eine Veränderung geschehen, wir sind anders. Ja, wie sehen Sie das, wenn ich mich genau gleich benehme wie mein ungläubiger Nachbar? Ja, wie sehen die Veränderung? Ja, das ist das, was der Jesus ärgert hat. Er hat gesagt, du kannst jetzt deine Feinde lieben. Ich sage es nochmal, Dachobrigkeit, die für Ordnung und Recht sorgt. Aber du kannst deine Feinde lieben, wenn ich plötzlich nicht so reagiere und völlig anders bin und nicht zum Schwert greife, sondern mir es gefallen lasse und denjenigen vielleicht sogar noch Gutes tue, dann merken die Leute, da ist was anders. Und er sagt, das sind die Söhne des Vaters im Himmel, das sind die Wiedergeborenen, das ist nämlich der Grund. Aber 1. Petrus 4, 3 und die Folgeverse haben mich immer erschüttert. Mir war schon immer im Geschäft klar, sie befremdet es, sie verstehe dich nicht. Wisst ihr, wenn ich zu meiner Kollegin sage, ich war früher so dumm, dass ich ihnen nur gesagt habe, warum, würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe mal meiner Kollegin gesagt, wo sie mich zum Bechern, zum Trinken mitnehmen wollte, habe ich ihnen gesagt, Sprüche 1,11, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Gell, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, aber es hat damals Ärger gegeben. Aber man kann ganz klar sagen, Entschuldigung, ich lebe in einer anderen Welt, ich vermische das nichts, ist nicht meine Welt, lass mich in Ruhe. Ist das normal? Wenn man dann gleichzeitig die, die ihm Böses tun, liebt und praktisch ihnen wohl tut und gut tut, dann nehmen sie uns ernst. Wisst ihr, die Welt, wenn man sich, das sind auch die Gemeinden, die hier den Fehler machen. Die Welt nimmt uns doch nicht ernst, wenn wir uns ihre anpassen. Wir müssen uns doch nicht der Welt anpassen. Ich muss doch nicht der Welt oben die Türe hier in der Versammlung aufmachen, dass sie reinkommt. Sondern wir müssen so anders sein, dass die von allein kommen. Das ist nämlich der Grund, warum wir auf so Bibelstelle hier sind. Wisst ihr, das ist so und das geht auch, gell, pro Mitrede. Wenn die volle Erlösung wirkt, ist das so schon mal normal. 2. Timotheus 3,12, das muss uns einfach klar sein. Das ist das Nächste, was vielleicht für uns nochmal so ein Problem werden kann. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Da steht Eusebia. Das ist diese Gottseligkeit, die mit Gott völlig zufrieden ist und in wirklicher Gottesfurcht lebt. Also wenn ein Gläubiger echt ist und wirklich Gott dient, sieht er Verfolgung auf sich. Ist normal. Wisst ihr, 2. Samuel 16,6. Hier haben wir den alttestamentlichen Bezug. Das ist dieser Simei. David ist ein Sinnbild auf der Herr Jesus. Er warf mit Steinen nach David, allen Knechten des Königs David. Und dann heißt es 7, und so sprach Simei, indem er fluchte. Wisst ihr, weil die Bibel sagt, wenn sie euch fluchen, ist völlig normal, dass die Leute uns fluchen. Wir brauchen keine Angst haben. Aber wenn uns jemand verflucht, wenn der Fluch unberechtigt ist, trifft er nicht. Also das kann dich jemand verfluchen, wie er will. Er trifft nicht, wenn er unberechtigt ist. Wisst ihr, jetzt kommt halt das, wo die Bibel ganz einfach sagt, die Erlösten müssen eine andere Gesinnung haben. Kolosser 3,12. Wenn man jetzt natürlich die Heilsgeschichte nicht versteht, nicht der Unterschied von altem Bund und neuem Bund, von der Zeit, wo sie der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft nicht hatten, von der Zeit, wo wir ihn haben, dann bringt man natürlich alles durcheinander. Aber hier sagt ja der Paulus ganz klar, und zwar, hier haben wir Kolosser 3,12. Er sagt hier, so zieht nun an, das steht im Aorisch 1 Medium, das ist eine Zeitform im Griechischen, die meint, beginne mit einer Willensentscheidung als Auserwählter Gottes oder als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, das alles anzuziehen und mache es die ganze Zeit weiter. So ist die Zeitform. Und wenn es im Medium steht, dann meint die Bibel in deinem eigenen Interesse. Also er sagt hier praktisch, du bist Gottes auserwähltes Kind, du bist Gottes Heilige oder Heilige, du bist Gottes Geliebte oder Geliebter und jetzt zieh an, das heißt, das ist dein Wesen, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Er sagt, da haben wir Gläubige, ertragt einander, das steht in der Gegenwartsform. Das ist ein Dauerzustand, aber wieder Medium im eigenen Interesse, weil wir uns sonst selber disqualifiziert und ausschaltet. Und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über das alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und jetzt sagt er, und dann wird der Friede Gottes praktisch dein Herz regieren. Ist euch aufgefallen, die Bibel sagt am Schluss, wir sollen vollkommen sein. Also wenn man das falsch versteht, Dann denkt man, ich brauche einen Perfektionismus. Ich muss vollkommen so sein, ich muss hier vollkommen fehlerlos sein. Das ist hier gemeint. Wenn das Band der Liebe da ist, neutestamentlich, darum erklären die Lehrbriefe auch die Evangelien, wenn das Band der Liebe da ist, dann bin ich in der Lage, vollkommen zu sein. Weil die Liebe Jesu Christi, die Agape, ist die Vollkommenheit. Und er sagt hier, liebe deine Feinde. Da steht Agapao, liebe sie mit der Liebe Jesu Christi, die ausgegossen ist im Herz durch den Heiligen Geist. Stephanus ist ein Musterbeispiel, Apostelgeschichte 7,60. Hier ist sein Märtyrium, wo er getötet wird. Er betet ja noch in 59, dass der Jesus seinen Geist aufnehmen soll. Und dann sagt er, der kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Darf ich euch nochmal darauf hinweisen? Er sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Jeremia sagt, bringe den Fluch über sie. Merkt ihr den Unterschied? Wieso, wenn man da nicht merkt, dass das zwei Paar Stiefel sind, dass das zwei Heilszeiten sind, zwei völlig unterschiedliche göttliche Erweisungen. Beides ist der Wille Gottes. Wieso, man muss so die Bibel lesen, man muss immer sagen, ab Apostelgeschichte 2, 1 mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Wiedergeburt möglich. Ab dem Zeitpunkt hast du eine völlig andere Situation. Jetzt erklären die Lehrbriefe das. Der Jesus redet schon zu der Gemeinde Jesu, zu seinen Jüngern vorab. Das ist Bergpredigt. Und darum haben wir dort auch die Lehre für die Gemeinde. Darum unterscheidet er auch und sagt, zu den Alten ist gesagt, alter Bund. Ich aber sage euch, nämlich für den neuen Bund, der kommt. Und der dann zu unserer Zeit da ist. Wisst ihr, das ist einfach so, man muss hier aufpassen. Und so springt man alles durcheinander. Und heilsgeschichtlich ist es ganz wichtig, gell? Man darf auch nicht sagen, hey, wenn jetzt jemand sagt, es gibt kein tausendjähriges Reich und Israel, das ist alles nicht so wichtig. Man muss sagen, na, das ist wichtig. Und zwar, weil die ganze Bibel basiert auf diesen zwei großen heilsgeschichtlichen Blöcken. Mosaisches Gesetz und die Gnadezeit des Heiligen Christus. Das Heilige Christus ist wiederum das Zentrale, aber das eine geht nicht ohne das andere. Man muss beide verstehen. Lukas 23, 34. Der Herr Jesus selber. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kommt euch das bekannt vor? Stephanus. Wisst ihr, der Herr Jesus selber hat uns das vorgemacht. Und wir sind jetzt nicht Jünger des Mose, wir sind nicht Jünger des Jeremia, sondern sind Jünger Jesu. Und Paulus sagt, werdet meine Nachfolger, meine Nachahmer. Er hat es genauso gemacht, wo er sich hat steinigen lassen. Stephanus, das siehst du, jetzt ist ein anderer Bund. Wissen, das, was hier jetzt Erweisung ist, das ist nicht außergewöhnlich, einfach normal. Muss man einfach sagen, gehört zum Neuen Testament, gehört zu der Erlösung. Aber ich möchte nochmal betonen, nicht die Obrigkeit. Wenn jemand sagt, jetzt müssen wir ganz lieb zu denen sein, müssen humanistisch zu denen sein, dann lässt er die Verbrecher den Freiraum, den sie nicht haben dürfen. Aber ich darf den Freiraum einräumen aus diversen Gründen, sehen wir nachher. Galater 6, 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also sagt praktisch die Bibel, du sollst vor allem den Gläubigen Gutes tun, aber du sollst auch den anderen Gutes tun, an allen, auch den Bösen. Wisst ihr, spielt keine Rolle. Du sollst ihnen genauso Gutes tun. Dass sie sehen, das sind Kinder Gottes, das ist ein Unterschied. Wisst ihr, der Unterschied zwischen gläubig und ungläubig, zwischen im Geist geboren und im Fleisch geboren. Es gibt ja auch ganze fromme Schiene, wo alle auch fromme Reden haben und sich zum Christentum bekennen. Der Unterschied ist das Tun. Wer Gottes Wort hört und tut. Die Frage ist immer, wie reagiert man? Das ist der entscheidende Punkt. An dem sieht man den Unterschied. Lukas 6 ist unsere Parallelstelle. Hier haben wir nochmals praktisch eine Zweitdarstellung von unserem Text. Und zwar, es fängt eigentlich schon bei 27 an, wo die Bibel dann sagt, ich lese eigentlich schon ab 27, gehört eigentlich dazu. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch den anderen da, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nehmen will, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und da kommt genau ähnlicher Text wie im Matthäusevangelium, dann 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Darum sollt ihr barmherzig sein, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wieder der gleiche Gedanke, so wie Gott vollkommen ist, also ich sei ihre Liebe, so wie Gott barmherzig ist, soll ich sein. Und zwar daran sieht man, dass ich ein Gotteskind bin. Und das hat man einfach versenden lassen. Die Bibel geht davor aus, wenn es heißt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wisst ihr, wir müssen mal auf die Idee kommen. Da sind die auf die Idee gekommen und haben gesagt, ich muss zuerst mal Menschen beibringen, wie er sich selber liebt. Ja, was für ein Unsinn. Es gibt überhaupt keinen größeren Egoisten wie ein Mensch, ein Unbekehrter. Es gibt niemanden, der sich so selbst liebt wie Ding. Und viele, viele Depressionen und Negativ, das ist letztendlich frustrierter Hochmut. Das müssen wir einfach mal eiskalt sagen. Sagt er jeder, wo sich in diesen Bereichen auskennt. Ist er? Und ich muss einem Menschen nicht beibringen, dass er sich selber liebt, sondern ich muss ihm beibringen. So wie du dich völlig egoistisch liebst und nur deinen Vorteil suchst, genauso musst du zu dem sein, der dich hasst und den du nicht magst. Das ist gemeint, gar nichts anderes. Da ist gemeint, ich soll mir zuerst beibringen, wie ich mich liebe. Gibt keine Bibelstelle, gar keine, die das sagt, sondern sie sagt, so wie du selber zu dir bist, so musst du zum anderen sein. Wie man sagt, dann sieht man, dass du Gottes Kind bist. Wisst ihr, die Sünder lieben ja auch, die ihnen Gutes tun. Und jetzt kommt natürlich das, wo die Bibel sagt, an einer Stelle wird sogar das Wort Isos gebraucht, die Sünder erwartet, dass sie das Gleiche kriegen. Da steht Isos, völlig deckungsgleiche, wird genau aufgerechnet. Du hast mir das Gute getan, jetzt tue ich dir auch Gutes. Du hast mir Böses getan, jetzt tue ich dir auch Böses. Da wird alles schön aufgerechnet. Und das ist einfach der Unterschied von einem Gotteskind und einem Weltmensch. Wir sollen nichts erwarten. Warum soll ich nichts erwarten? Weil ich ja glaube, dass denen, die Gott lieben, alles zum Beste dient, was ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte und er mir dann das gibt. Wisst ihr, wir erwarten immer noch zu viel von Menschen. Wir müssen lernen, von den Menschen gar nichts zu erwarten und dann ist es egal, ob sie uns lieb behandelt, ob sie uns schlecht behandelt, ob sie uns gewogen sind, ob sie uns nicht gewogen sind, sondern ich erwarte einfach, dass der Herr alles regelt, er alles tut, er für mich sorgt. Und dann bin ich frei. Wenn ich doch keinerlei Erwartungen habe, dann kann ich doch frei sein. Dann habe ich Luft, um biblisch zu handeln. Ich darf nicht so handeln, wie ich seelisch empfinde, sondern soll so sein, dass es diese Liebe Gottes betrifft. Das heißt, so wie die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist, wir sehen nachher gleich, was das heißt, so soll ich vorwärts gehen. Und da fällt auch mein Gewissen drunter. Wisst ihr, mancher tut Gutes, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Das ist falsch. Römer 9,1 sagt, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Das heißt, das Gewissen funktioniert nur, wenn ich im Geiste wandle, wenn es vom Heiligen Geist letztendlich inspiriert und bearbeitet wird. Wenn es seelisch ist, dann kann es sein, dann reagiere ich falsch und tue Gutes, wo Gott es gar nicht will und geht dann sogar so weit, dass ich ihm ins Handwerk pfusche. Wisst ihr, Lukas 6, 37 sagt dann, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt, sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in euren Schoß schütten, denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Ja, wer tut es? Gott. Er misst uns das zu. Er sagt dir klipp und klar, du darfst für den Menschen nichts erwarten. Aber ich erwarte von ihm, dass er dann das ausgleicht und dass er dann das Gute tut. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem alten Punkt. Der Mensch ist vom Teufel systematisch, auch der Gläubige, daran gewöhnt worden, dass er alles managt, dass er alles selber tut, dass er arbeitet und er alles hindreht. In Wirklichkeit müssen wir einfach loslassen und es laufen lassen und vom Herrn erwarten, dass er es tut. Und dann kannst du auch den Nächsten lieben. Will ich erwarten. Ist ja völlig egal, ob er mich liebt oder hasst, spielt keine Rolle, weil der Herr sorgt für mich. Wisst ihr? Da fängt es an. Wenn es mich dann menschlich schlaucht, dann habe ich ja das vollkommene Opfer, dass ich mich in den Tod geben kann. Also ich bin mir völlig bewusst, das ist jetzt relativ biblisch von der Lehre her einfach dargestellt. Aber wenn du drinsteckst, wird es ganz schön schwierig. Gell? Da brauchen wir gar nicht reden. Also da darf man keine Illusionen haben. 1. Petrus 3,20. Die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einschmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Zählen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. Wisst ihr, auch zur Zeit Noahs hat Gott ihnen Gelegenheit gelassen. Er hat so lang gewartet. Das war ja unendlich lange Zeit, größer wie heute Lebensalter. Er hat gewartet, hat ihnen Gelegenheit gegeben, Buße zu tun. Gott ist langmütig, Gott wartet. Was ist jetzt, wenn ein wiedergeborener Gläubiger plötzlich reagiert wie alttestamentliches Gesetz? Das heißt nicht, dass er dann kein Gotteskind ist, sondern da ist eher ein anderer Gedanke. Da ist ein Unverständnis in der Heilsgeschichte. Wisst ihr, das ist ja bei den Hugenotten gewesen. Sie haben zum Schwert gegriffen. Das war falsch. Sie hätten nicht zum Schwert greifen dürfen. Gell, wenn ihr Kirchengeschichte kennt, Colignys Frau, der Coligny verrückt gemacht, hat gesagt, du musst dich rächen. Wisst ihr, das ist dann alttestamentliches Denken. Und wie viele Gläubige denken alttestamentlich? Das fängt an mit den Erweisungen. Wisst ihr, ich frage manchmal die Leute und sage, pass mal auf, im Jakobus steht, wenn du ein einziges Gebot vom mosaischen Gesetz nicht hältst, bist du aller schuldig. Wieso kommen dann Gläubige und gehen das Alte Testament rein, nehmen die Bibelstelle, die im Neuen Testament nicht steht, und sagen, die müssen wir halten. Das ist der Wille Gottes. Du musst sagen, Entschuldigung, ihr könnt doch nicht raussuchen, was euch passt. Wenn ihr das mosaische Gesetz halten wollt, dann haltet es gefälligst ganz. Das war radikal. Entweder ganz oder gar nicht, da gibt's nichts. Dann kommen die anderen und sagen, durch die Liebe Gottes halten wir es. Dann muss ich sagen, also gut, dann zeig mir mal, wie du das machst. Wisst ihr, das ist einfach das Problem. Wir haben einen neuen Bund, wir haben eine neue Heilszeit. Das Alte Testament ist in Christus für uns erfüllt, nämlich das mosaische Gesetz. Und jetzt ist der Geist der Sohnschaft in uns. Jetzt können wir völlig anders handeln. Wir dürfen auch nicht mehr denken wie im Alten Testament. Wir müssen immer wieder beim Bibellesen uns auch von Gott inspirieren lassen und prägen lassen, dass wir denken wie der neue Bund, nicht wie der alte. Und wenn du Altes Testament liest, ich lese gerade Jeremia. Ich habe das ganze Alte Testament wieder durchgelesen. Ich bin jetzt beim Klagelieder. Da musst du dir bewusst sein, ich bin im Alten Bund. Der Geist der Sohnschaft war nicht da. Sie konnten nicht handeln wie ich. Warum lügt denn Abraham? Warum lügt denn Mose? Warum lügen die? Die haben nicht der Geist der Sohnschaft. Steht ihr? Da kann man sagen, oh, Gott erlaubt Lüge. Guck, er hat zum Abraham erlaubt, er hat zum Mose erlaubt. Nein, überhaupt nicht. Wisst ihr? Das ist einfach, wie soll ich sagen, andere Heilszeit. Wir können ohne Lüge leben. Obwohl Gott sagt, alle Menschen sind Lügner, steckt ihr uns drin. Aber wir können die Sünde brechen. Aber wir dürfen nicht denken wie im alten Bund. Wir dürfen auch so nicht aufrechnen. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich bin vom Charakter auch eher so. Aber jetzt muss man lernen zu sagen, Obrigkeit tue es. Wenn zum Beispiel Israel, als sie den Staat gegründet haben, da ist ja Folgendes passiert, das wisst ihr wenigste. Die Ältere wissen nur 72, das Olympiamassaker. Da hat ja die Deutsche völlig versagt. Hätte sie damals den Mossad reingelassen, wäre da wahrscheinlich keiner umgekommen. Haben die Deutsche versucht, etwas zu tun, was sie gar nicht können, nämlich diesen Terroranschlag zu beenden. Und da ist dann was passiert. Es sind ja viele Sportler dann umgekommen, 11 Stück. Und da hat ja die Golda Meir, die damalige Ministerpräsidentin von Israel, hat den Befehl gegeben, bringt sie alle um. Das war alttestamentlich richtig. Das war alttestamentlich richtig gedacht. Aber nicht neutestamentlich. Sie ist aber keine Gläubige. Und dann sind sie ja hinter einem Rachefeldzug gemacht, haben meines Wissens bis auf einen alle umgebracht. Steht ihr? Das ist alter Bund. Alter Bund war das in Ordnung. Aber im Neuen Bund nein. Wenn es im Neuen Bund passiert, dann müsste ich als Gläubiger sagen, ich vergebe ihnen, ich liebe sie, ich tue ihnen Gutes, aber nicht die Obrigkeit. Die Obrigkeit muss den Mörder ins Gefängnis werfen, versteht ihr? Das ist der Unterschied. Und ihr seht hier, wie Gott zugewartet hat zur Zeit Noahs. Im Römer 2,4 ist eine hochinteressante Bibelstelle. Die hat mich schon beschäftigt, weil über die bin ich immer gestolpert. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Also Güte heißt ja, dass er es gut mit uns meint. Geduld und Langmut. Und das Wort Geduld, Anoche, das bedeutet praktisch Waffenstillstand. Und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Das heißt, eigentlich müsste mich Gott strafen. Eigentlich müsste er Krieg mit mir haben, wegen meiner Sünde. Aber mit dem Sünder, der macht Waffenstillstand. Das ist die Langmut Gottes. Er lässt ihm Luft, er lässt ihm Zeit. Er gibt ihm einfach Gnade und hofft, weil er es gut mit dem meint, dass er Buße tut. Wisst ihr, das ist Gnade Gottes, aber die ist immer eingebettet in Rechtsordnung. Also die Bibel muss hier betonen, dass es ein Waffenstillstand war. Gibt kein deutsches Wort, darum hat man es auch so nicht übersetzt. 2. Mose 14,14. Gott wird für uns streiten und wir sollen stille sein. Das heißt, Gott wird für uns streiten, und wenn er das tut und wenn er mich rettet aus jeder Situation. Wisst ihr, rettet heißt doch, dass ich keinen Nachteil habe, unterm Strich. Wisst ihr, ich wehre mich doch immer, wenn ich denke, ich habe einen Nachteil. Aber wenn Gott mich rettet, dann habe ich doch keinen Nachteil. Dann kann ich doch genau das tun, wie er es will. Da kann ich doch auf ihn verlassen und dann brauche ich mich nicht aufregen. Jetzt ist die Frage, kann ich das? Ja, ich kann vollkommen sein. Vollkommenheit ist die Liebe Gottes, weil Römer 5,5 sagt, die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, ich habe den Heiligen Geist, ich habe den Geist der Sohnschaft. Wisst ihr, die Liebe Gottes ist in mein Herz ausgegossen. Und wenn jetzt ein Gläubiger das so nicht auslebt oder nicht ausleben kann oder nicht richtig reagiert, dann heißt es ganz einfach, dass er nicht im Geiste wandelt. Weil Galater 5,16 sagt, wenn wir im Geiste wandeln, zu Deutsch vollbringen wir das Fleischliche nicht, sondern das Geistliche. Das ist einfach Realität. Wisst ihr, und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich im Fleisch wandle oder handle, dann bin ich wie im Alten Testament. Weil ich sehe die Heilige Gottes, ich sehe die Sünde und dann habe ich drauf. Ist normal. Wenn ich aber im Neuen Bund im Geiste wandle, dann mache ich Folgendes. Dann sage ich, stopp. Natürlich ist das Sauerei. Jesaja 5,20 sagt da, ich darf Böses nicht gut und Gutes nicht böse nennen. Ich sage, ist natürlich böse. Natürlich ist es Frechheit, natürlich ist es unverschämt. Aber ich reagiere jetzt anders drauf. Weil ich den Geist der Sohnschaft habe, weil ich ein Gottes Kind bin, weil ich glaube, dass er für mich streitet. Und dann kann ich den Nächsten lieben. Ich kann das, weil 2. Korinther 4,13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Ich kann alles, was Gott uns befiehlt, im Glauben tun. Und das sind halt Bibelstellen, über die liest man immer drüber. Wir haben ja gesehen, er sagt am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er geht nicht hin. Nach dem mosaischen Gesetz hätte er die Ehebrecherin in Johannes 8 dem Tod preisgeben müssen. Er begnadigt sie. Er handelt völlig anders. Und jetzt sagt die Bibel in Philipper 2,5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Die Bibel geht davon aus, dass wir die Gesinnung Jesu haben. Und da wurde erklärt, wie er sich erniedrigt hat, obwohl er der Sohn Gottes war. Warum hat er das getan? Er hat ja gewusst, der Vater streitet für ihn. Er hat ja genau gewusst, er wird auferstehen. Er hat es gewusst. Er konnte jeden Nachteil in Kauf nehmen, weil er wusste, letztendlich kontrolliert es Gott selber. Wenn ich glaube, dass der Vater im Himmel, wenn ich Gottes Kind bin, alles kontrolliert, wenn ich weiß, der Herr Jesus streitet für mich, dann ist doch eine Form von Unglaube, wenn ich nicht so handle. Und da kommen wir jetzt zum Punkt, wir haben das in Nürtingen studiert und ich denke, vielleicht ist das für uns wichtig. In 1. Johannes 4, 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ich habe es jetzt bis zum Schluss gelesen. Ich lese jetzt 19 oder dazwischen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Dann kommt der 21. Gebot, ich soll meinen Bruder lieben. Und der Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Ich glaube, dass hier eine vollkommene gesetzliche, falsche, geistliche Haltung ist bei den Gläubigen. Sie gehen hin und sagen, jetzt muss ich mich zusammenreißen und meinen Nächsten lieben. Wenn jemand ein bisschen humanistisch veranlagt ist, gibt ja auch Leute, die haben das von Natur aus im Blut drin, für die ist das kein großer Aufwand. Die können dann seelisch lieben, ist aber genauso falsch. Sondern ich soll so lieben, wie Gott liebt. Ich soll vollkommen sein, wie er vollkommen ist, barmherzig sein, wie er barmherzig ist. Das, was ich lieben soll, ist nicht das seelische Liebhaben, wo ich dann plötzlich aus mir raus seelisch-humanistisch was tue. Das ist falsch. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Was sagt sie hier? Sie sagt, der Vater im Himmel hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wisst ihr, jetzt müsst ihr euch das einfach vorstellen. Der dreimal heilige Gott, der in der Lichtswelt wohnt, steht im 1. Timotheus 6, 16, wo nie jemand war. Das war nur Herrlichkeit, nur wunderbarste Gemeinschaft mit seinem Sohn, den er aus sich heraus geboren hat. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das muss so schön, so herrlich, so göttlich, so gigantisch gewesen sein, dass ein Mensch sich das nicht vorstellen kann. Der Vater beschließt, weil er weiß, dass die Menschen, die er schafft, dass die im Teufel auf der Leim gehen werden, dass sie verführt werden, dass der Teufel sie missbrauchen wird und dass zum furchtbaren Geschehen kommen wird, dass nämlich die Menschen in die Falle gehen. Der beschließt, sie zu retten, trotzdem. Aber weil er weiß, dass es nach dem geistlich-göttlichen Gesetz keine Möglichkeit gibt, das schwäbische Fünfe gerade sein zu lassen, ist einfach großzügig zu sein, sondern weil die Rechtsordnung erfüllt werden muss. Es muss bestraft werden, drum auch die Obrigkeit. Geht der Vater hin und schickt den Sohn als Mensch auf diese Erde durch das Wunder der Jungfrauengeburt. Wisst ihr, ich habe mir das überlegt. Der Herr Jesus hat ja erst die Ewigkeiten geschaffen. Also wo die Lichtswelt war, gab es keine Zeit, auch keine Ewigkeit, gar nichts. Ewigkeit ist auch nur eine Zeitform. Und jetzt kommt ja was Furchtbares. Schon bevor es Zeit gab, oder eigentlich stellt die Bibel so dar, in dem Moment, wie die Zeit geschaffen wurde, sobald praktisch hier der Zeitfaktor kam, von dem Zeitpunkt aus hat der Sohn schon gewusst, dass er das tun muss. Wisst ihr, der hat das wahrscheinlich Millionen von Jahren, ich weiß nicht, wie lang die Zeit war, der hat das gewusst. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist Liebe. Das die ganze Zeit zu ertragen, dass er sich so erniedrigen muss. Ich denke, das schlimmer war, wie er trotz seinem völligen Wissen überhaupt, wo er es erlebt hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Es muss so furchtbar gewesen sein, das kann man sich nicht vorstellen. Und dass der Jesus hat das die ganze Zeit gewusst. Und der Vater im Himmel hat auch gewusst, dass das seinem Sohn geschehen wird. Das ist wahre Liebe, wenn man das sieht. Und jetzt ist der Jesus ins Kreuz gegangen, hat den ganzen Dreck über sich ergehen, aber alle Sünde bezahlt, alle Flüche, alle Strafe, alles auf sich genommen, hat sich ausspucken lassen, hat sich von denen furchtbar behandeln lassen müssen. Er, der das völlige Ebenbild deckungsgleich des dreimal heiligen Gottes ist der mit dem Vater in dieser Lichtwelt ist. Gleiche Gottheit, gleiche Herrlichkeit. Das kann man sich nicht vorstellen. Und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Agape, das ist die Liebe Gottes. Und die Liebe und die Gesinnung ist in unsere Herzen ausgegossen. Versteht ihr jetzt, warum seelische Liebe sogar Sünde sein kann? Wenn mir jemand schön tut und weil er mir sympathisch ist oder wenn ich denke, oh, dem muss mir jetzt helfen und so. Seid vorsichtig. Nicht, dass mir Gott sogar dagegen arbeitet. Die Liebe, die die Bibel meint, wenn ihr mit Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, sagt er Agapao, vor Agape, da meint er genau die Liebe. Ich soll so lieben, wie das, was in mein Herz ausgegossen ist, vor der Liebe Gottes wirkt. Das wirkt nur im Heiligen Geist. Das ist ein riesiger Unterschied. 1. Korinther 13, 4. Wir haben es am Freitag auch angeguckt, ich möchte es nochmal angucken, weil das ist immer wichtig. Die Liebe ist langmütig, da steht immer Agape. Das heißt, das ist der Grundsatz der Liebe, dass sie langmütig ist. Was ist der Gegensatz zu langmütig? Wisst ihr, was der Gegensatz ist? Jähzornig. Das ist der krasseste Gegensatz. Ich habe das Problem. Ich bin von Natur jähzornig. Ich weiß, was Jähzorn heißt. Wenn es mich packt, explodiere ich. Wenn ich im Geist wandle, explodiere ich nie. Bin ich die Ruhe in Person. Wandle ich nicht im Geist, Entschuldigung. Meine Frau hat einmal zu mir gesagt, wo ich im Telefon mein Bruder gegenüber explodiert bin, der Bruder ist sogar in unserer Mitte, hat sie, wo ich aufgelegt habe, hat sie mich angelächelt, das kann sie wunderbar. Aber was dann kam, das war nicht so genehm, es war Ohrfeige. Sie hat wirklich zu mir gesagt, jetzt wissen deine Brüder, wie du bist. Ich sage, naja, aber wisst ihr, das ist normal. Aber langmütig, wenn du im Geist wandelst, bist du langmütig, egal ob du ein jähzorniger Charakter hast oder nicht. Gütig, gütig ist ein Wort, das ist verschwunden aus dem deutschen Wortschatz. Gütig heißt, es meint jemand gut mit mir. Das heißt, der dir Böses tut, mit dem meinst du es gut. Ist doch gigantisch. Die Liebe beneidet nicht. Wisst ihr, warum sie nicht beneidet? Weil sie glaubt, dass Gott alles richtig macht. Ich habe keinen Nachteil. Die Liebe prahlt nicht. Ich brauche mich nicht ins Licht stellen, weil er für alles sorgt. Sie bläht sich nicht auf. Das ist der Höhepunkt von der Ergeberei. Braucht man nicht. Uninteressant. Er tut alles. Sie ist nicht unanständig. Das ist übrigens eine der schlimmsten Entwicklungen der Endzeit, dass die Menschen den Anstand verlieren. Wissen Sie, die Leute bedanken sich nicht mehr. Die Leute wissen auch nicht, wie man sich Ältere gegenüber benimmt. Ich habe schon gesehen, wo ich in Stuttgart war, wo ich mit dem Zug gefahren bin. Denkt ihr, deine jungen Leute, sei es eingefallen, wenn eine ältere Dame mit Stock kam, die hinsetzen zu lassen? Nö. Einmal war da mit, die haben mir gefallen. Die ist mit dem Stock gekommen, hat einen gestupft mit dem Stock, hat gesagt, junger Mann, stehen Sie mal auf. Das war klasse und der ist aufgestanden. Es war da mit alter Schule, da habe ich den Hut gezogen innerlich auch gesagt, die haben mir gefallen. Gell. Wisst ihr, aber wenn du im Geiste wandelst, bist du anständig. Sie sucht nicht das ihre. Wisst ihr, ist euch klar, das, was ich jetzt sage, ist brutal. Alle Mitarbeiter des Paulus aus dem Timotheus sind nicht im Geist gewandelt. In Philipper 2,20 steht, sie suchen alle das ihre, seine Mitarbeiter. Und er sagt hier, wenn du von der Liebe Gottes geprägt bist, wenn du im Geist wandelst, suchst du nicht das deine. Sie suchen nicht das ihre. Wisst ihr, in dem Moment, wie ich im Geiste wandle, bin ich nicht mehr egoistisch, suche ich nicht meinen eigenen Vorteil. Ah, im frommen Lager, wisst ihr, im frommen Lager ist genauso der Egoismus riesengroß. Die eigene Ehre und das alles, ist so klar. Wenn du im Geist wandelst, passiert es nicht. Man darf da nicht naiv sein. Manchmal sagt man, oh, warum beschimpfst du die Gläubigen? Sag ich, beschimpfe sie nicht. Ich erkläre bloß, wie es ist. Das ist Fakt. Ich bin 43 Jahre, jetzt 44 demnächst gläubig. Ich weiß, wie das abläuft. Sie lässt sich nicht erbittern. Wisst ihr, warum sie nicht erbittern lässt? Erbitterung ist ja Frustration, Enttäuschung, die letztendlich zur hoffnungslosen Situation führt, dass man keinen Ausweg mehr sieht. Dann wird man verbittert. Die Bibel sagt, wenn du im Geiste wandelst, bist du nicht verbittert, weil du glaubst, dass er es regelt. Ich habe das lernen müssen. Ich habe jetzt aufgrund von meiner eigenen Predigt am Sonntag, hat mich Gott gepackt. Hat mich in eine Situation gebracht, wo der Teufel mich verklagt hat. Und ich wusste nicht mehr, was machen. Und da habe ich schon wieder angefangen, wie regle ich das? Das ist mein Charakter. Und dann hat der Herr einfach zu mir geredet und gesagt, wer rettet dich, du selber oder ich? anders gesagt, aber es war klar. Dann musste ich hin und sagen, rette du mich aus der Situation. Dann kam die größte Überwindung. Nichts zu tun. Wissen, das ist genau das Gleiche bei dem nächsten Liebe. Nichts zu tun, nicht böse sei und das sogar noch umzupolen und dann im Geist ihm Gutes zu tun, nicht im Fleisch. Wenn ich es im Fleisch tue, ist es wieder eventuell sogar Sünde. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie rechnet nicht auf. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich nicht, wenn es dem dreckig geht, selbst wenn man sagt, das ist dem Ungerecht geschehen oder Ungerechtigkeit geschehen. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie kann ehrlich sein. Sie erträgt alles. Hypomonäe, sie bleibt unter. Sie erträgt vollständig alles. Und, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, sie glaubt alles. Aber sie glaubt nicht alles, jeden Unsinn, wo man dir erzählt. Sondern sie glaubt alles, was geschrieben steht. Sie erträgt alles. Da gehört dazu, Hypomonäe unterbleiben. Da gehört dazu, langmütig sein. Also hier ist jetzt als Sammelbegriff erklärt. Also einfach, sie reagiert nicht. Da kommen die ganze andere biblische Begriffe, fließen hier zusammen. Aber sie glaubt alles, nämlich was in der Schrift steht, nämlich, dass der Herr für mich streitet, ich still sein kann. Sie hofft alles, sie glaubt immer und hofft, dass der Herr das tut. Und aus dem Grund erduldet sie alles. Da steht jetzt Hypomonäe direkt. Vorher nicht, aber hier steht es jetzt direkt. Ist richtig im Kopf ab. Beim ersten weiß ich es nicht genau, beim zweiten ist es eindeutig. Wisst ihr, 1. Timotheus 1,5. Wir haben so Vorstellungen. Wir haben immer nur Vermischung zwischen mosaischem Gesetz und dem Evangelium. Wir glauben immer noch, dass wir zwanghaft Dinge tun müssen. 1. Johannes 1,5 heißt, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Alle Erweisung hat ein Ziel, dass diese Liebe Gottes in mir mich dazu bringt, dass ich so im Geist wandeln, das tue, so wie Gott mir selber, das, der der Sohn gesandt hat in seiner Liebe, wie er mir zeigt, wie ich dem Nächsten gegenüber gehen soll. Das heißt, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wisst ihr? Und das ist etwas, ich sage es mal hart, kann ich nicht. Ich kann es nur, wenn ich im Geist wandle, nur wenn die Liebe Gottes in mir wirkt, die ausgegossen ist, wenn der Heilige Geist das lebendig macht. Und dazu macht er mir immer wieder lebendig, was der Vater erduldet hat, als er den Sohn gesandt hat. Dazu macht er mir immer wieder lebendig, was der Sohn getan hat, ist eine Vollverleugnung, um mich zu erlösen. Wenn du das alles siehst, sagt, das ist wahre Liebe. Wenn du das siehst und da drin vollständig aufgehst und fasziniert bist und dann glaubst, dass die ganze Erweisung alles stimmt, dass Gott jetzt aus dieser Liebe raus für dich handelt und für dich sorgt, dann bist du frei und kannst um andere Gutes tun. Aber nicht Gutes tun seelisch, sondern geistlich. Nämlich, wenn Gott nicht barmherzig ist, darfst du gar nichts Gutes tun. Das gehört auch zur Vollkommenheit. Du musst ja so sein, wie Gott ist. Also musst du aus dem Neuen Testament lesen, die Evangelien, wo ist der Herr Jesus barmherzig, wo ist er nicht barmherzig? Wo ist er barmherzig? Beim Sünder, wenn er bußfertig ist. Wo ist er nicht barmherzig? Beim Frommen, der selbstgerecht ist. Wisst ihr? Eindeutig. Jetzt kommt halt das Problem für uns, wenn wir jetzt sagen, also gut, jetzt müssen wir der Nächste lieben mit dieser Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz. Es ist völlig normal, dass man gegen uns ist, aber der Herr hat mir das gegeben, im Geist wandeln kann ich es tun. Aber jetzt kommt das Problem. In Matthäus 24,12 sagt der Herr Jesus, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, die Endzeitumstände, das, was der Gesetzlosigkeit in dieser Welt geht und der Bösartigkeit, bewirkt genau bei mir, dass diese Liebe zerbröckelt, dass die angegriffen wird. Das heißt, dass ich nicht im Geist wandle. Teufel versucht mich immer im seelischen Bereich zu lassen. Im seelischen Bereich, wisst ihr, wenn jetzt jemand zum Beispiel bestimmte Charakterstruktur hat, dann ist er hyper-perfektionistisch. Wisst ihr, die perfektionistischen Leute zerstören in der Regel sich selber. Und du glaubst dann noch, das sei heilig. Das ist Unsinn. Wisst ihr, wo ich das erste Mal gelesen habe, ich bin der geborene Perfektionist, aber ich habe es, hoffe ich, großteils weg, wo ich das erste Mal gelesen habe, dass Salomo sagt, sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu gottlos, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Gott kann doch nicht sagen, ich soll nicht allzu gerecht sein. Ich muss doch völlig 150%ig so sein. Er sagt, nee, du sollst nicht links vom Pferd fallen und nicht rechts. Du sollst letztendlich ganz viele Dinge Gott überlasse, dich nicht verrückt mache, einfach warte, was er in deinem Herzen tut, darauf vertraue, dass er für dich streitet, dich nicht aufrege, und dann wirst du sehen, was passiert. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Offenbarung 2,5. Sind schreiben in Ephesus. Er sagt ja vorher, er kennt die Werke von den Leuten, ihre Bemühung, ihr standhaftes Ausharren. Sie haben die Böse nicht ertragen. Sie haben die geprüft, die falsche Apostel sind. Sie haben Schweres ertragen. Sie haben standhaftes Ausharren. Und hier haben wir wieder Hypomonä, das Unterbleiben. Um meines Namens willen, also um Jesu willen sind sie unter durchgegangen. Sie haben gearbeitet und sind nicht müde geworden. Sie haben alles getan. Das ist doch der Supergläubige. Lest doch mal vor, wer von uns kann sagen, dass er das alles so macht? Das ist der Supergläubige. Und dann geht der Jesus hin und sagt, ich habe gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Das heißt, du wandelst trotz allem nicht im Geist. Weißt du, du kannst ganz streng sein. Du kannst alles wunderbar machen. Du kannst sogar vorbildlich sein und sagen, oh, guck mal her, wie der wunderbar ist. Der ist nicht so fanatisch. Der ist wirklich so. Der ist lieb zu den Menschen. Das ist die Liebe Gottes. Kann sein, muss aber nicht sein. Versteht ihr? Er will, dass die Agape mich beherrscht. Dass ich im Geiste wandle. Und dann werde ich an manchen Stellen wirklich unendlich lieb und barmherzig sein, meine Feinde liebe. Es gibt aber andere Stellen, wo nämlich der Vater im Himmel auch nicht barmherzig ist, aber nicht barmherzig sein. Es ist möglich, dass Gott von mir will, wenn ich im Geiste wende, durch die Liebe Gottes, dass ich zu jemand, der wirklich im Dreck steckt und der Sünde steckt und ein schlechtes Gewissen hat und für mich sogar eckelig ist, dass ich den von ganzem Herzen lieben kann und ihm Gutes tun kann und ihm helfen kann. Aber der andere, der ein vorbildliches Leben führt, aber in dieser Selbstgerechtigkeit so ist, dass, so wie die Pharisäer ist, dass ich dem knallhart widerstehe. Ist möglich. Wer entscheidet es? Er. Nicht. Wisst ihr, das ist der Schlüssel. Wir müssen diese ganze Stelle im Matthäus-Evangelium von den Lehrbriefen her lesen. Dann siehst du, wie sie einzuordnen sind, wie sie gemeint sind. Du sollst deine Nächsten lieben mit der Liebe Gottes wie dich selbst. Das, was viele tun, indem sie dem Nächsten Gutes tun, ist Phileo. Sie lieben ihn seelisch. Ist falsch. Agapao. Mit der Agape. Er gießt die Agape in mein Herz aus bei der Wiedergeburt. Er lässt mich im Geiste wandeln. Er steuert mich dann. Wisst ihr, von daher regelt sich das alles. Ich muss eigentlich in allen diesen Fällen, wo jetzt die Feinde kommen, wo ich mich wehren müsste, wo ich dann von der Bibel her mich nicht wehren darf, ich muss bei allem das vom Herrn bewegen, bis klar ist, was ist von ihm gewollt. So wie der Heilige Geist es zeigt. Wisst ihr, das ist wieder das, völlige Abhängigkeit von ihm. Ich habe nichts zu sagen, ich habe nichts zu tun. Ich bin völlig abhängig von meinem Jesus und reagiere, wie er letztendlich will. Das ist schon das, was der Paulus sagt, nicht ich, Christus. Dann gibt es auch keine Ehre, wenn jemand Gutes tut. Dann gibt es auch keine Lobhudelei, sondern da bin ich nur jemand, der, wenn er alles getan hat, dann sagt, ich bin ein unnützer Knecht. Das ist das, was Gott dann will. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du hast diese Lichtswelt verlassen, du warst gehorsam. Für uns ist das unfassbar, wir können es nicht verstehen. Es geht in eine Dimension, die für unser kleines menschliches Hirn nicht mehr fassbar ist, dass du bereit warst, aus Liebe zu uns Menschen diese unfassbare, wunderbare und trotzdem so schreckliche Tat zu vollziehen, als Kreuz vor Golgatha zu gehen als Mensch, der Fluch, die Sünde, die Strafe, alles auszulöschen, in der Dreck zu gehen, sogar sterben zu müssen. Und du hast diese Liebe, mit der der Vater uns geliebt hat, indem er dich gesandt hat, die Liebe, mit der du uns geliebt hast, indem du uns gewaschen hast in dein Blut, diese Liebe hast du ausgegossen in unser Herz. Und wenn wir im Geiste wandeln, dann können wir den Nächsten genauso lieben, auch wenn er böse zu uns ist, wenn er unser Feind ist. Wenn wir im Fleisch wandeln, können wir es nicht. Ich bitte einfach, gib uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir das alles verstehen. Reinige uns tief in dein Blut, dass wir im Geiste wandeln, mit der Agape vorwärts gehet und liebet und nicht mit dem Seelischen. Gib uns einfach Gnade, auf das du verherrlicht wirst, durch dich, der Vater im Himmel, dass du mit uns zum Ziele kommst. Amen.